Ist gemutet, genau, alles klar. Hi, so, jetzt bin ich da. Ja, bin mal wieder hier. Schön da zu sein. Ich bin häufig gefragt worden, wie es uns geht, gerade angesichts der Krankheiten, die überall irgendwie auch rumgehen und alle auch irgendwie mit Corona durch sind, hatten wir das natürlich auch. Nicht alle, aber ich war betroffen und die Hanna war betroffen. Katrin, die hält sich irgendwie tapfer. Das ist, machen Lehrer ja so, die werden dann erst am ersten Ferientag krank. Ganz treu, wie man das als guter Lehrer so macht, bin ich mir ganz sicher, dass es bei ihr auch so kommen wird. Ansonsten sind wir, bis auf die saisonalen Hüsterchen, die man so hat, sind wir alle gut dran und gut drauf. Ich bin wieder alleine da, wir sind wieder im Einsatz heute. Die Katrin ist bei uns in der Gemeinde im Einsatz. Die gucken heute der Hirte von The Chosen, die Sonderfolge zu Weihnachten, haben dazu eingeladen. Und dann gibt es dazu noch ein bisschen Programm. Da ist die Katrin involviert und die Kinder haben so ihr Programm, was immer so am Wochenende ist. Kirche dem Mann ist das eine, der Sternpunkt und die Kindertafel sind das andere. Weihnachten ist dann immer wieder viel Programm, sind sehr dankbar für viel an Zuwendung, die wir so bekommen. Früher war es immer so, dass wir den Kindern, also wir haben den Akzenta bei uns, also einen Supermarkt, der immer an Weihnachten so einen Weihnachtsbaum aufgebaut hat, wo dann man da vorbeigehen konnte, sich eine Karte nehmen konnte und Wünsche erfüllen konnte für Kinder, das dann abgegeben hat und die Sachen gekauft hat, abgegeben hat. Und so konnten wir den Kindern der Kindertafeln auch immer was schenken. Das ist inzwischen so, dass das nicht nur der Akzenta macht, dann macht das auch noch der Kaufland. Und jetzt werden die Kinder überhäuft mit Geschenken. Das ist schön, weil wirklich viele Kinder dabei sind, die das so nicht erleben können zu Hause. Was ich besonders schön fand, war, wir haben ja direkt bei uns in der Nachbarschaft das Schloss Grünewald, so ein kleines Schlösschen in privater Hand, die immer an den Adventstagen einen Weihnachtsmarkt machen, der 8 € Eintritt kostet, der richtig teuer ist, was so für die meisten Familien irgendwie nicht leistbar ist. Und da hat jemand gespendet und so konnten wir mit den Kindern der Kindertafel auf den Weihnachtsmarkt gehen und die haben alle für sich 15 € bekommen und konnten diese 15 € ganz frei für sich entscheiden, was sie damit machen, was sie dafür kaufen, und das ist natürlich bombastisch, ne? Also nicht einfach nur ein Geschenk zu bekommen, sondern wirklich Geld in der Hand zu haben und auf diesem Weihnachtsmarkt zu sein und sich dann überlegen, kaufe ich jetzt eine Pommes oder kaufe ich doch für 15 € das Lachsbrötchen. Da hätten wir wahrscheinlich noch 3 € drauflegen müssen beim Lachsbrötchen, aber die Pommes konnten sich leisten und so weiter. Also das ist schon richtig toll. Genau, am Sternpunkt gibt es ein paar Veränderungen. Wir haben die Woche am Freitag sogar tatsächlich, haben wir einen Baum gefällen müssen, weil der sehr krank war, der hat einen Pilzbefall gehabt und war nicht mehr stabil. Den mussten wir jetzt fällen und das heißt, dass sich der Klettergarten verändern muss. Also kommt im Frühjahr, kommt mit euren Kindern vorbei, dann hat sich der Klettergarten komplett verändert. Gibt neue Herausforderungen, neue Stationen zum Klettern. Kommt gern vorbei mit den Kindern. Ja, das war's von Amen. So, nee, nein, okay. Wir sind in der Reihe unterwegs mit Maria und Josef und ihr habt schon 2 Predigten, glaube ich, dazu gehört und jetzt stehe ich in der Herausforderung, zu der Predigt trotzdem verpflichtet, sozusagen der sozialdiakonische Auftrag in der Weihnachtsgeschichte zu entdecken und etwas mitzunehmen für das persönliche Leben. Und der Herausforderung habe ich mich gern gestellt. Ich habe den Eindruck, seit 5, 6 Jahren predige ich nichts anderes in unterschiedlichen Gemeinden. Und trotzdem, glaube ich, ist es gut und wichtig, sich dem immer wieder zu stellen und der Herausforderung dieser Welt gerecht zu werden. Es gibt Bilder und Sätze, wenn man die hört, dann wecken sie in einem direkt Emotionen. Weil sie vielleicht in der Weltgeschichte gesagt worden sind und man direkt etwas damit füllt. Und ich habe jetzt eine kleine Geschichte mitgebracht, mit dem vor allen Dingen die etwas anfangen können, die so mein Alter sind und älter. Also alt. Ja, also die alten Menschen unter uns, ich packe mich da komplett mit rein, die können mit dieser Geschichte etwas anfangen. Die anderen haben hoffentlich davon gehört und in der Schule davon gelernt. September 1989. Die damalige DDR war in ihren letzten Zügen. Die Montagsdemonstrationen waren im vollen Gange und immer wieder versuchten DDR-Bürger über Botschaften in den Westen zu kommen. Man konnte sich freier innerhalb der, ich sag mal, UdSSR-treuen Länder bewegen. Und so versuchten es immer wieder DDR-Bürger, indem sie nach Prag, Budapest oder in andere Länder waren, über die Botschaften zu besetzen sozusagen, was die deutschen Botschaften natürlich gerne auch zulassen, haben die gerne aufgenommen und dann versuchten sie, über die Botschaften in den Westen zu kommen. Und genau dieselbe Situation war es im September in der Botschaft in Prag. Sie wurde besetzt, immer mehr Leute kamen, sodass es sogar im August soweit war, dass die Botschaft geschlossen werden musste, weil sich bereits über 4000 Leute auf dem Botschaftsgelände befanden haben. Und die Situation wurde immer dramatischer, auch auf dem Botschaftsgelände. Sie lebten in Zelten, es war alles sehr eng und im Hintergrund fingen die Verhandlungen an. Ich weiß nicht, ob ihr das alles noch so im Kopf habt. Wahrscheinlich könnt ihr miterzählen und mich korrigieren, wenn ich etwas auslasse. Aber im Hintergrund wurde verhandelt. Genscher, unser Außenminister damals, verhandelte mit den Vertretern der DDR, aber auch mit Russland, also mit der Sowjetunion damals. Shevardnadze war, glaube ich, der Außenminister, dafür zuständig war. Und selbst die UdSSR befürwortete es, dass die Besetzer der Botschaft freies Geleit in den Westen bekommen sollten, sodass der Druck auf die DDR immer weiter stieg und stieg. Und tatsächlich kam es zu einer Kompromisslösung. Die Menschen, diese 4000, sollten über das Staatsgebiet der DDR in den Westen gebracht werden, also über Dresden nach Bayern rein. Und dann war diese gute Nachricht da. Genscher flog sofort nach Prag, ging in die deutsche Botschaft und da kommen diese Situation, die alle, die das damals im Fernsehen gesehen haben, noch immer Gänsehaut über die Arme laufen lässt. Er tritt auf eine Empore, auf einen Balkon, um zu den Leuten zu reden. Und sagt, ich darf sie im Namen der Bundesregierung begrüßen und Jubel von 4000 Leuten wie im Stadion brandet auf, man feiert es. Sie werden mir erlauben, dass ich den Hallensern unter ihnen einen besonderen Gruß und schon wieder Jubel und man hört die Worte gar nicht so richtig. Ich bin zu ihnen gekommen, um ihnen mitzuteilen, dass heute ihre Ausreise und mehr weiter hört man nicht. Die Leute brechen den Jubel aus, sie feiern die Situation. Die gute Nachricht ist da, sie dürfen ausreisen, sie dürfen in den Westen. Ihre Hoffnung tritt ein. Sie müssen nicht zurück in die DDR, sondern sie dürfen in den Westen ausreisen. Das, was sie gehofft hatten, worum sie gekämpft hatten, wo sie Gefahren auf sich genommen hatten, das trat nun endlich ein. Eine gute Nachricht, wie sie diese Welt in unterschiedlichsten Situationen erlebt hat, an vielen Situationen nicht erlebt hat und heute und jetzt in vielen, vielen Gebieten und Situationen so ganz dringend braucht. Eine gute Nachricht. Menschen, die auf gute Nachrichten hoffen, im persönlichen, im gesamtgeschichtlichen oder in der Situation ihres Landes, der Ukraine oder Syrien oder sonst wo, in den persönlichen Geschichten, die wir vielleicht haben, mit Krankheit, mit schweren Situationen, eine gute Nachricht, auf die Menschen hoffen, die Menschen brauchen. Und wenn sie dann eintritt, wir mit Jubel darauf reagieren können. Weiß nicht, wenn wir mal überlegen, vielleicht in unserem persönlichen Leben, wann wir tatsächlich mal so über eine gute Nachricht jubeln konnten. Nicht jeder von uns tanzt dann auf dem Tisch. Manche jubeln nach innen, ja, so gut Deutsch, so, ja, und dann war es das auch schon. So, ne, aber das war ein starker Jubel. Aber wir sehen uns nach diesen guten Nachrichten. Und Weihnachten ist die Adventszeit und das Weihnachtsgeschehen ist die gute Nachricht für diese Welt. Eine gute Nachricht für die Welt in einer konkreten Situation hinein, wo die Menschen gute Nachrichten brauchten. Ich weiß nicht, ob einige von euch an der Predigt dabei waren, wo ich so ein bisschen über die Pharisäer geredet habe und wie die Situation der Pharisäer mit Jesus war und warum sie so war, welche Hoffnung bei den Pharisäern, aber im gesamten Land auch war, auf den Retter, auf den Messias, aufgrund der Fremdherrschaft der Römer. Diese ganze Stimmungslage war ja in der Zeit da, in die Jesus hineingeboren wird. Die Sehnsucht nach einem Retter. die Sehnsucht nach jemandem, der die gute Nachricht bringt, dass Israel wieder ein eigenständiges Volk ist, dass Israel wieder nicht einen fremden König Steuern zahlen muss, dass man frei die Gottesdienste feiern kann, dass man wieder ein Land unter der Regierung Gottes selbst ist. Eine gute Nachricht, wir sind wieder das Volk unter Gott. Sie sehnten sich nach dieser guten Nachricht. Das ist diese Stimmungslage. Und in dieser Stimmungslage passiert diese Weihnachtsgeschichte, diese Adventszeit. Und an so vielen Stellen lernen wir, warum diese Welt gute Nachrichten braucht und welche Herausforderung darin für die Gemeinde Gottes liegt. Wie wir gute Nachrichten für Menschen sein können, indem wir ihnen in ihrer Not, in ihrer Herausforderung begegnen. Wie wir uns als Gemeinde vielleicht im Ort, im Land verhalten, um eine gute Nachricht zu sein. Für die Menschen in unserem Land, für die Menschen in unserer Nachbarschaft. Und da können wir, also ich habe 4 Punkte, ich hoffe, wir schaffen sie, wollen auch noch Abendmahl, glaube ich, feiern, ist das richtig? Genau, dann gebe ich Gas, dass wir auch die 4 Punkte erreichen können. Ich habe 4 Begebenheiten aus dieser Weihnachtsgeschichte herausgenommen, von der wir lernen können. Die erste Begebenheit ist, Gott sieht Elisabeth. Elisabeth ist die Mama von Johannes. Sie begegnet uns in Lukas 1. Dort wird sie vorgestellt mit ihrem Mann Zacharias. Der Priester ist im Tempel, der seinen Job machen muss. Er ist dran, Tempeldienst zu machen, und inmitten seiner Routine begegnet ihm Gott. Ein Engel kommt zu ihm, kündigt ihm einen Sohn an, und das ist das Besondere. Das lesen wir in Lukas 1. In Lukas 1 ab Vers 6. Also da heißt es, dass beide, also Elisabeth und Zacharias, beide lebten gerecht vor Gott. Sie hielten sich in allem genau an die Gebote und Vorschriften des Herrn, aber sie hatten keine Kinder, denn Elisabeth konnte keine Kinder bekommen und beide waren schon alt. Auch hier ist eine Situation, wo eine Frau lange auf eine gute Nachricht gehofft hatte, nämlich, dass sie schwanger werden würde. Ein Kind zu haben, war nicht nur einfach ein Kind zu haben, um ein Kind zu haben, sondern das war in der damaligen Zeit wichtig für die soziale Situation. Frauen, die keine Kinder bekommen konnten, auf die wurde herabgesehen, die wurden ausgegrenzt, die wurden schräg angeguckt. Sie spürten am eigenen Leib, dass die anderen Frauen ja auf sie herabguckten. Keine Kinder zu haben, war schlecht für die Altersvorsorge, denn es gab keine Rentenversicherung, man konnte in kein System einzahlen. Im Alter war niemand da, außer die eigenen Kinder, die für einen sorgten. Das war, wenn wir dann später dran denken, in der Apostelgeschichte, war das ein reales Problem. Die erste Gemeinde sorgt sich um die Witwen, die keine Versorgung hatten. Da gab es eine Essensausgabe für die Witwen. Also wenn der Versorger nicht mehr da war, war das ein Problem für die Frauen und im Speziellen für die Frauen. Weil sie von den Männern und auch von den Nachkommen abhängig waren, dass da jemand war, der für sie sorgte. Es war also ein wirkliches Problem, sozial, wenn man keine Kinder hatte. Und die Elisabeth hatte gehofft auf Kinder. Sie hat sich das gewünscht. Aber es kam einfach kein Kind. Sie wurde nicht schwanger. Und dann kommt diese gute Nachricht zu ihrem Mann und der kann es erstmal gar nicht glauben. Das ist im Übrigen spannend. Die Zacharias-Geschichte wird natürlich im direkten Kontext mit der Maria-Geschichte geschrieben. Und dann mal zu vergleichen, wie der Mann reagiert und wie das junge Mädchen reagiert, dass ihr gesagt wird, da kommt noch ein Kind. Der Mann, der es nicht glauben kann, und die Maria, die es sehr wohl glauben kann, aber ein paar technische Fragen hat, weil schließlich hat sie ja noch nie Sex gehabt. Ja, aber sie kann es glauben, dass Gott das tun kann, fragt sich aber nur, aber wie? Mach gerne, aber wie? Und Zacharias sagt, nein, das kann nicht sein, meine Frau ist alt, sie kann keine Kinder bekommen, das funktioniert halt einfach nicht. Und dann sagt der Engel, okay, dann wirst du halt schweigen, bis das Kind geboren wird. Und das Kind wird geboren, es heißt Johannes. Und was wir daraus nehmen können ist, Gott sieht die Situation, er sieht die Elisabeth, Er weiß um ihre Situation. Er weiß, welche gute Nachricht sie braucht. Und sie bekommt diese gute Nachricht. Für uns steckt da die Herausforderung drin, lasst uns die Menschen sehen, wahrnehmen, die gute Nachrichten brauchen. Nicht immer können wir die gute Nachricht sein, indem wir ihre Situation auflösen. Aber wir können für die Menschen da sein, in der Schwere ihrer Situation. Sie mittragen, sie umbeten, sie unterstützen, sie nicht alleine zu lassen mit ihren Herausforderungen, mit der Situation, wo sie die gute Nachricht brauchen. Lasst uns wahrnehmen, lasst uns die Augen nicht zumachen, lasst es für uns nicht zu schwer sein, dass da noch die Not in dieser Welt ist. Lasst uns die Not sehen, lasst uns sie wahrnehmen und lasst uns offen dafür sein, unser Herz dafür weit zu öffnen, dass wir berührt werden von den Nöten unserer Mitmenschen, von den Nöten, die sie so haben, die so unterschiedlich sind. Und da könnten wir aufzählen und wüssten hier viele. Aber das Schlechteste ist doch, wenn man mit dieser Not alleine bleibt, wenn man nicht gesehen wird. Lasst uns lernen zu sehen, wo die Herausforderung ist, uns davon bewegen zu lassen, uns mitnehmen zu lassen, packen zu lassen von der Not, um bei den Menschen zu sein, sie zu unterstützen. Manchmal kann es ganz leicht sein, wenn man einen jungen Alleinerziehenden oder eine Alleinerziehende, die finanzielle Herausforderungen hat, einfach mal ein bisschen Geld für Weihnachten in die Hand drückt und sagt, kauf deinen Kindern ein schönes Geschenk. Das ist leicht für die meisten von uns, die das Geld haben. Ist kein großer Aufwand. Es kann schwer sein, dass man vor der Not steht und selbst die Hände über den Kopf zusammenschlägt, weil man nicht weiß, wie man da auch noch helfen kann, wo man Hoffnung finden kann. Aber auch das kann man miteinander teilen. Miteinander weinen, miteinander ringen und beten, miteinander kämpfen, damit wir nicht alleine bleiben in der Situation. Gott sieht Elisabeth. Gott hat ein Herz für Gerechtigkeit. Die Weihnachtsgeschichte ist voll mit diesen Botschaften, dass Gott in die Welt kommt, um diese Welt zu verändern, dass der Retter kommt, um diese Welt gerechter zu machen. Und in Baba Maria spüren wir das ganz, ganz deutlich oder am deutlichsten in ihrem Lobgesang. Gott will Gerechtigkeit. Gott stört sich daran, er stößt sich daran, er hasst es, dass diese Welt ungerecht ist, voller Sünde, voller Ablehnung, dass die Mächtigen immer mächtiger werden, die Reicher immer reicher, die Armen immer ärmer, dass es Unterdrückte gibt, dass es Hungernde gibt. Als Maria diese frohe Botschaft bekommt, dass sie ein Kind bekommen wird, der Retter dieser Welt sein wird, was für eine 14-Jährige ja völlig überfordernd gewesen sein muss, aber sie trägt es, dann stimmt sie ein Loblied an in Lukas 1. Und in Lukas 1 sagt sie dann ab Vers 50, lesen wir mal Lukas 1, ab Vers 50. Denn Gott, der mächtig ist, hat Großes an mir getan. Sein Name ist heilig. Er ist barmherzig zu denen, die ihm Ehre erweisen, von Generation zu Generation. Er hebt seinen starken Arm und fegt die Überheblichen weg. Er stürzt die Machthaber von Thronen und hebt die Unbedeutenden empor. Er füllt den Hungernden die Hände mit guten Gaben und schickt die Reichen mit leeren Händen fort. Er kommt zu seinem Diener Israel zu Hilfe und erinnert sich an seine Barmherzigkeit. Diese Maria, dieses 14-jährige Mädchen, das diese Nachricht bekommt, die sie überfordert, hat so viel Einsicht, was da auf diese Welt zukommt mit Jesus Christus, dem Retter, dass sie das in Worte packt, welchen Einfluss er auf diese Welt haben wird, was sein Wille ist für diese Welt, nämlich Gerechtigkeit. Er stört sich daran, dass da die Machthabenden sind, die das Volk unterdrücken. Er stört sich daran, dass da Menschen um Nahrung betteln müssen, obwohl genug für alle da ist. Gott ist ein Gott, der Gerechtigkeit liebt. Und Jesus Christus ist gekommen, um diese Welt mit Gott zu versöhnen, aber er ist auch gekommen, dass sein Wesen, wie er ist, das, was ihn stört, das, was er liebt, dass seine Werte Anklang finden in dieser Welt, dass sie gelebt werden von den Menschen, die ihm nachfolgen. Und dass so die gute Nachricht von dem Retter, dem Friedensfürsten, der für Gerechtigkeit steht, auch in diese Welt hineingetragen wird. Nicht nur durch Worte, sondern auch durch Taten. Und das ist für uns die Herausforderung. Wo sehen wir die Ungerechtigkeit? Und wo haben wir den Mut anzupacken? Das ist die Herausforderung, die Stimme zu erheben, da wo die Stimme erhoben werden muss, dass man gegen Gerechtigkeit auch eintritt und sich ausspricht, aber dass man auch anpackt. So wie ihr es getan habt mit der Kleiderkammer oder noch immer tut, ich weiß gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, dass man konkret hilft, dass man Ansprechpartner ist. Ich sage es immer wieder, wir haben den Timo bei uns im Team, wirklich, der könnte 3 Stellen ausfüllen, einfach nur Behördengänge für Menschen, die geflüchtet sind oder noch nicht so lange bei uns im Land sind. Einfach nur, weil sie die Briefe nicht verstehen, die ihnen geschrieben wird. Er liest sie mit ihnen durch, er telefoniert mit ihnen. Er weiß mittlerweile über die Jahre, wo auch viel Schindluder von den Behörden betrieben wird, wo sie Sachen einfordern, was ihnen gar nicht zusteht, wo Sachen herausgezögert werden und sowas alles, wo er dann auch mal Tacheles reden kann oder wo er einen Anwalt vermitteln kann oder sonst irgendwas, wo einfach auch Dinge nicht gut laufen. Und es sind so viele Menschen, die kommen, die Hilfe brauchen, wo es Menschen braucht, die dann tatsächlich sich die Zeit nehmen, sich mit ihnen hinzusetzen, diese Behördengänge mit ihnen zu machen, die Telefonate mit ihnen zu führen, damit diesen Menschen auch geholfen wird. Ich wünsche mir Gemeinden, die diesen Auftrag wirklich mit wahrnehmen. Es liegt nicht nur daran, es braucht eine Ausgewogenheit in der Verkündigung von Jesus, dem Retter, und dem Leben, dass Jesus der Retter ist. Die gute Nachricht von Jesus weiterzusagen und die gute Nachricht auch vorzuleben. Wir brauchen eine Ausgewogenheit darin. Als dann weiter in der Geschichte die Engel den Hirten begegnen, singen die Engel, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und damals wie heute trifft dieser Satz so stark in die Herzen der Menschen. Frieden auf Erden. Damals wie heute wünschen sich die Menschen das. Frieden in einer unruhigen Welt. In einer Welt, von der wir immer mehr den Eindruck haben, sie gerät so sehr aus den Fugen. Und da ist es ja eben nicht nur die Ukraine, da ist es eben nicht nur Israel und der Gaza. Das sind die vielen Konfliktherde in dieser Welt, über die wir so wenig hören. Eritrea, Syrien wird kaum noch genannt, der Kongo, der nicht zur Ruhe kommt. So viele Kriegsgebiete. Und diese Botschaft auf Erden, in Jesus Christus kommt der Friedefürst. Frieden auf Erden. Das ist natürlich nicht nur eine Botschaft in die Kriegsgebiete hinein. Es ist natürlich auch die Botschaft, dass der Friedefürst kommt, der die Welt mit Gott versöhnen möchte, der Frieden schaffen will zwischen Gott und dieser Welt. Und es ist auch die Botschaft, dass der Friedefürst kommt, der nicht möchte, dass wir in diesen Konflikten leben. Da ist der Friedefürst, der kommt, der sagt, ich möchte, dass in den Beziehungen, in den Familien, in den Konstellationen, in denen wir leben, dass auch dort Frieden ist. Und dass die Menschen ihn als diesen Jesus, als den Christus, den Retter, den Versöhner auch erleben und kennenlernen. Wir müssen diesen Satz immer wieder verstehen aufgrund der Basis, was die Sehnsucht in diesem Volk war. Die Sehnsucht war nach der Freiheit. Aber es waren natürlich auch Fragen da. Bedeutet es, dass wir unter Fremdherrschaft sind, dass sich Gott von uns abgewandt hat? Was bedeutet das alles, dass die Römer bei uns sind? Und in diese Situation hinein kommt dieser Satz, Frieden auf Erden. Frieden in die Gottesbeziehung, Frieden in die vielen kaputten Beziehungen zwischen Ländern, zwischen Menschen. Frieden auf Erden. Und wir stehen in Herausforderung, die Botschafter dieses Friedens zu sein, uns für Frieden einzusetzen, für Frieden zu beten, uns friedvoll in unserem Umfeld zu bewegen, die Konflikte nicht anzuheizen, nicht zu schüren, sondern schlichtend und vermittelnd zu begegnen. Frieden auf Erden. Und ein letzter Gedanke, den ich euch mitgeben möchte: Sei eine Krippe. Die konkrete Herausforderung für die Weihnachtszeit und für die Wochen danach. Sei eine Krippe. Die Krippe in diesem ganzen in dieser ganzen Weihnachtsgeschichte. Also haben wir gerade eine hier? Haben wir gerade gar nicht, ne? In den meisten Weihnachtsdekorationen findet die Krippe irgendwo ihren Platz. Die Krippe ist Teil der Weihnachtsgeschichte, weil darin ja Jesus gelegt worden ist. Maria und Josef kommen in die Stadt hinein, sie finden kein Lager, keine Unterkunft, keine Herberge. Sie werden von einem Herbergsleiter in einen Stall geschickt, wie auch immer das ausgesehen hat. Man weiß es nicht wirklich. Also es war keine romantische Situation, wir wissen noch nicht mal, ob Tiere dabei waren. Es war wahrscheinlich ein Unterstand, wo normalerweise die Tiere untergestellt wurden von den Herbergs oder von den Leuten, die in der Herberge waren. Irgendeine Situation für Tiere, und dort war halt auch eine Krippe. Und dort kriegt Maria natürlich in den schlechtesten aller Umständen ein Kind. Hygienisch, mit Stroh und was nicht alles, dreckiger Boden, einfach keine gute Situation, um ein Kind zu bekommen. Aber so ist die Situation halt. Sie kriegt ihr Kind und sie legt es in einer Krippe, und dann haben sie vielleicht auch ein bisschen Ruhe, und in der Zeit kommt der Engel zu den Hirten und er sagt ihnen: Da ist dieser Retter geboren, da ist dieser Heiland geboren, da ist die gute Nachricht ist eingetreten. Ja? Alles, wonach ihr euch sehnt, worauf ihr hofft, all das findet ihr die Lösung in der Krippe. Natürlich ist es nicht die Krippe, sondern es ist das Zeichen: In der Krippe liegt der Retter. Ihr werdet erkennen, wenn ihr dorthin geht, dass dort eine Krippe ist, wo ein Kind drin liegt. Und da ist der neue König, da ist der Retter der Welt, der Retter Israels. Es liegt dort drin, in dieser Krippe. Die Krippe ist ein Hinweisschild auf den Retter. An der Krippe erkennen die Hirten, dass da tatsächlich der Retter drin liegt. Und so wünsche ich mir für mich selbst, eine Krippe zu sein, ein Hinweisschild auf Jesus, weil es nämlich nicht um die Krippe geht, sondern es geht um den, der an Weihnachten geboren wird, den wir an Weihnachten feiern, Jahr für Jahr neu feiern wir ihn, den Retter der Welt, den Messias, der Versöhnung geschafft hat zwischen Gott und mir, der diese Welt versöhnen möchte, der die gute Nachricht für die Menschen ist. Dieser liegt in der Krippe, nicht für immer. Er wird groß, er wird erwachsen, er predigt, er zieht durchs Land, und irgendwann stirbt er am Kreuz und steht auf von den Toten und regiert und schafft ein neues Reich. An uns eine neue Hoffnung. Und auf all das möchte ich hinweisen mit meinem Leben, mit dem, was ich sage, möchte eine Krippe sein auf den Retter. Und so dürfen wir, wenn wir uns am Advent bewegen, wenn wir uns nach Weihnachten in unseren sozialen Geflechten bewegen, dürfen wir Krippe sein für die Menschen, indem wir ein Hinweisschild sind auf den, der da geboren worden ist, auf den, der in diese Welt gekommen ist, in die Tiefe dieser Welt, in die Unruhe dieser Welt, in das Dunkle dieser Welt, um Licht zu sein. Und so wünsche ich mir das für mich und für euch, dass ihr Krippe seid, da wo ihr seid. Hinweisschild auf den, der in diese Welt gekommen ist, auf die gute Nachricht. Wir dürfen lernen zu sehen, die Not, die Herausforderung. Wir dürfen ein Herz Gottes bekommen, in uns wachsen lassen, das sich über Ungerechtigkeit in dieser Welt erbost, unzufrieden damit ist, dagegen arbeiten will, sich damit nicht zufrieden gibt. Wir dürfen den Frieden leben und den Frieden verkünden, weil Jesus Christus der Friedefürst ist, in dieser Welt gekommen ist. Und wir dürfen eine Krippe sein für die Menschen, ein Hinweisschild. Amen.